Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Haben wir faktisch das Ziel gleich vorgegeben. Carillon Nocturne, nächtliches Glockenspiel aus der dritten Klaviersuite von George Enescu. Die wenigen Takte, die weisen faktisch den Weg auf das Ziel, den Endpunkt der Sendung hin. Wir wollen diesen Teil Carillon Nocturne dann natürlich komplett noch hören. Komplett hören von Irmela Röke, die sich dieses Glosch-e-Carillon-Projekt hat einfallen lassen. Aber sie ist animiert worden, eben durch dieses Stück von Enescu. Wie war das bei Ihnen, Frau Röke? Sie haben das gehört und das hat eine Faszination, wie das ja oft ist bei Musik, ausgelöst. Und Sie haben sich ja auf Spurensuche begeben.
Ja, also ich habe das Stück Carillon Nocturne von Enescu vor gut 4 Jahren kennengelernt und war also absolut und unmittelbar fasziniert von dieser ganz eigenen Kraft und Eigenständigkeit dieser Sprache. Das ist für seine Zeit ein ganz unerhörtes Stück und ich war unglaublich fasziniert davon.
Frau Röke, das ist ja interessant. Das ist ja nicht nur, ich sag mal, so ein populärer Glockenklang, den man im Stück wahrnimmt. Nein, das ist das Phänomen Glocke. Und dieses Phänomen ist ja religiös gebunden, rituell gebunden. Und genau dieses kommt in dem Projekt, was Sie uns mit Cloche-Carillon vorstellen, kommt zum Tragen. Wir biegen jetzt ja gleich mal ein in diese Cloche du Soir von Camille Saint-Saëns und werden dann gleich mit Franz Liszt, dem Ave Maria für Klavier, also die Glocken von Rom, fortfahren. Das sind immer im Ritus gebundene Stücke, oder kann man das so sagen?
Ja, also der erste Teil der CD bringt einige Facetten der Glocken zum Tragen, nämlich erstmal die Abendglocken. Sie haben das jetzt schon angesprochen, Camille Saint-Saëns läutet sozusagen das Programm ein. Dann kommen Stücke von Franz Liszt. Da sind es eben auch Glocken, die bestimmten Städten zugeordnet sind. Unter anderem die Glocken von Rom. Die spielen ja auch in der Literatur und in der Musik eine große Rolle. Wenn man nur an zum Beispiel den Roman von Thomas Mann denkt, der Erwählte, da ist es so, dass die Glocken nicht nur eine rituelle Funktion haben, sondern ihnen werden auch magische Kräfte zugesprochen. Denn die Glocken läuten von alleine, ohne dass sie geläutet werden, als Papst Gregor nach Rom einzieht.
Frau Röke, Sie haben das so schön gesagt. Also die Glocken läuten, die haben so ein Phänomen, was sie auslösen oder was sie initiieren. Aber sie übersetzen ja oder sie spielen ja den übersetzten Glockenklang auf dem Klavier. Wie ist das in der Auseinandersetzung so geworden? Wie genau oder wie gut ist das oder wie eigen ist das und lässt doch an dieses ursprüngliche Glockenphänomen denken?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich in den Stücken. In manchen Stücken werden Glocken abgebildet und in anderen Stücken hat man das Gefühl, das Klavier selbst wird zu einer Riesenglocke oder zu einem Riesen-Carillon. Also man spielt praktisch auf dem Klavier das Carillon und das liegt ein bisschen daran, je nach Konzeption der Komposition, wie stark die Obertonstrukturen ausgelotet und auskomponiert werden. Das ist also ganz extrem eben bei Enescu der Fall. Da wird das Klavier zu einem großen Carillon.
Sie müssen dann also wahrscheinlich die oberen Register spielen eine ganz große Rolle, auf jeden Fall. Natürlich auch die Mixturen, die Mischverhältnisse. Genau. Aber auch der Anschlag kann ich mir vorstellen, dass das eben kurz mit Nachklang, mit Dämpfung speziell ist.
Eigentlich ist es, was ich jetzt hier auf dieser CD präsentiere, ist das konventionelles Klavierspiel eigentlich. Mhm. Also es gibt jetzt keine speziellen Klangwirkungen, die durch andere Dinge als Tastenanschlag oder Pedalisierung hervorgerufen werden. Aber es ist natürlich schon so, dass das Spiel muss sehr obertonreich sein und es muss auch sehr grundtönig gleichzeitig sein. Das heißt, der Bass spielt eine große Rolle. Wir brauchen immer einen sehr saftigen, samtigen, voluminösen Bass, damit sich die Obertonstrukturen darauf gut entfalten können. Und alles, was in den oberen Regionen gespielt wird des Klaviers, muss man sehr obertonreich spielen, also sehr hell, einen sehr klaren, hellen Klang hervorbringen.
Wir werden uns gleich noch darüber unterhalten, Frau Röke, was für ein spezielles Instrument oder besonderes Instrument oder ob es vielleicht auf jedem Instrument funktioniert, Sie eben da hatten. Wir hören erstmal Camille Saint-Saëns Cloche du Soir und dann von Franz Liszt die Glocken von Rom.
Thank you.
zwei Glockenkompositionen für Klavier von Camille Saint-Saëns Cloche du Soir und von Franz Liszt die Glocken von Rom, gespielt von Irmela Röke in einem Projekt Cloche et Carillon, das wir im November des vergangenen Jahres in der Nikodemuskirche in Berlin aufgenommen haben. Ja, Irmela Röke, der Studiogast in der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur. Ich habe es vor diesem ersten Block gesagt, Frau Röke, braucht man einen speziellen Flügel, der eben das schillernde Obertonspektrum, das vielleicht den Glocken am nächsten kommt, am besten zelebriert, oder geht da jeder Flügel?
Also jeder Flügel geht natürlich nicht, das ist ja klar. Und wir hatten jetzt aber in der Nikodemuskirche wirklich ein sehr besonderes und sehr eigenes Instrument, einen großen Steinway D-Konzertflügel, der auch älteren Datums ist, was aber der Sache eigentlich gerade ganz gut tut. Denn der hat so seine eigene Geschichte und seine eigene Patina und man kann da unglaublich schöne Klänge rausholen. Also das ist jetzt nicht so ein hochgebürsteter Turboflügel, aber er hat wirklich eine ganz charakteristische und eigene, sehr schöne, feine Klangtextur und das hat sehr viel Freude gemacht, da zu spielen.
Wir biegen jetzt in den nächsten Block ein mit Kompositionen von Messiaen, von Tristan Murailles und Gilliard Michori und das Ausgangs das wichtigste Stück ist das Glocken der Angst und Tränen des Abschied, Cloche d'Angoisse, L'Arme de Dieu von Messiaen. Das ist natürlich sehr rituell gebunden, Todesangst Jesu und die Läuteordnung. Spielt das, dieses Konkrete für das Umsetzen oder überhaupt für diesen Gedanken für Sie als Pianistin eine Rolle?
Genau, nach der Läuteordnung ist es so, dass diese Todesglocke donnerstags um 15 Uhr geläutet wird. Das soll ja sozusagen an die Sterbestunde erinnern. Das ist der eine Aspekt, dass man einfach weiß, was bedeutet Glocke der Angst. Das ist die Todesangst Jesu, die hier ins Spiel kommt. Andererseits wird das aus dem Stück so deutlich, worum es sich da handelt. Das ist eine solche Beklemmung auch, die da komponiert wird. Aber auch schon die Perspektive auf das überirdische Leben, auf die Schönheit. Also es hat viele verschiedene Facetten, dieses Stück von Messiaen. Und wie gesagt, es wird aus dem Stück selbst heraus deutlich, was das eigentlich ist.
Und diese beiden Stücke von Tristan Murailles und dem Gilliard Michori, wie beziehen die sich darauf? Also das eine mal Glocken des Abschieds und eines Lächelns, das andere Freudenglocken und Lachtränen. Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, dieser Zwiespalt. Also die Freude auf die Auferstehung und natürlich die Trauer um den Tod Jesu.
Ja, also Murailles bezieht sich explizit mit einem Zitat aus Messiaen auf das Stück seines verehrten Lehrers. Und das ist eigentlich auch ein Stück, das er auf den Tod von Messiaen geschrieben hat. Daher also Cloche d'Adieu, die Abschiedsglocken von seinem Lehrer, von dem irdischen Leben aber auch. Und ja, ganz am Ende des Stückes wird eben diese beiden Tritonusschritte, die konstitutiv für das Stück von Messiaen sind, bringt er da in einer sehr abgeklärten und sehr fernen Weise. Also es ist von wirklich überirdischer Schönheit an dieser Stelle. Das Stück von Gilliard Michori hat eine ganz andere Färbung. Also der möchte sich von der ganzen Traurigkeit und der Schwere dessen trennen und bezieht sich aber im Material und vor allem auch im Rhythmus sowohl auf Murailles als auch auf Messiaen.
Da hören wir die drei Stücke, es ist ein längerer Block, 17 Minuten von Messiaen, von Tristan Murailles und von Gilliard Michori mit Irmela Röke, der Projekterfinderin und der Auswählerin auch dieser Cloche et Carillon-Stücke.
Thank you. Thank you. Thank you.
Das waren drei Stücke von Olivier Messiaen, von Tristan Murail, von Gilliatt Michori, die eben Glockenklang zwischen Angst, Tränen des Abschieds und zwischen Erweckung und Hoffnung mit einem Lächeln. Ensuite ist das bei Tristan Murail ja noch angemerkt und bei Gilliatt Michori sind es die Lachtränen, die er im Stück mit umsetzt. Irmela Röhlke, die Pianistin in der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur. Wir haben in der Nikodemuskirche an diesem etwas betagten Steinway aufgenommen. Irmela Röhlke, aber Sie sagten ja schon, der Flügel hat so einen eigenen Charme, dass er für das Projekt besonders prädestiniert ist. Wir kommen jetzt zu zwei Stücken. Einmal Florent Schmidt, Musik Intim, also da ist es klar, die Totenglocke und von Louis Vierne, Poème et Cloche Funèbre, Trauerglocke. Ist es eigentlich erstaunlich, wie viele Leute sich in wie vielen Arten, Formen und Herangehensweisen und phänomenologischen Auseinandersetzungen mit diesem, ja, mit dieser Glocke, dem Glockenklang beschäftigt haben? Oder ist das dann, wenn man sich damit beschäftigt, normal?
Ja, also ich bin eigentlich nicht so überrascht, dass das so stark in die Musik eingeflossen ist, denn Glocken begleiten unser ganzes Leben. Und das ist ja nicht nur in Europa so, sondern weltweit so. Es scheint also eine grundsätzliche Verbindung des Menschen zu Glocken zu geben. Die begleiten ihn durchs ganze Leben und mal mehr, mal weniger stark. Aber ein Sterben oder ein Abschied nehmen von einem gestorbenen Menschen ist ohne Totenglocke eigentlich wenig vorstellbar. Louis Vierne hat sein Stück 1916 geschrieben in Erinnerung an seinen Freund Alphonse Leduc, der im Ersten Weltkrieg gestorben ist. Und das ist sicher auch eine verarbeitete Verlusterfahrung und eine Art von Trauerarbeit, die er hier geleistet hat.
Dann hören wir jetzt erstmal diese beiden Stücke. Wir hören von Florent Schmidt, Musik Intim, also diese Totenglocke. Und dann hören wir von Louis Vierne, Poème et Cloche Funèbre, also diese Trauerglocke, Totenglocke in einem Poem für Klavier zusammengebunden. Es spielt Irmela Röhlke. Thank you. Musik für Glocke, Musik für Klavier, Glocken gebunden, Glocken intendiert, das muss man so sagen, wenn es auch komisch klingt. Irmela Röke hat mit dem Projekt Cloche et Carillon, hat sie Stücke ausgesucht, die eben Glockenklang in der verschiedensten Ausprägung zum Inhalt haben. Das waren zwei Stücke, einmal Florent Schmidt, eine Totenglocke und dann von Louis Fern, Poème de Cloche Funèbre. Und wir kommen jetzt auf das letzte Stück, Irmela Röke, in der besonderen Aufnahme, das wir schon am Anfang angespielt haben und als Zielpunkt der Sendung herauskristallisiert haben. Sie haben das eben im Grunde ja auch als, ja, das war der prägende Klang dieses Georgianescu-Stückes, der Sie zu dem ganzen Projekt initiiert hat. Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind extra nach Rumänien gefahren, um, ja, ich sag mal, Glockenfeldstudien zu betreiben. Und hat sich das gelohnt?
Absolut. Ich habe eine große Liebe zu Rumänien entwickelt und finde das ein wunderbares, sehr, sehr vielfältiges Land. Und ich habe auch da Freundschaften hingeknüpft und musikalische und private. Und es gibt jetzt auch schon ein nächstes Projekt, was sich daran anschließen wird mit Musik von Anatol Vieru. Aber das gehört jetzt hier nicht weiterhin.
Sie haben natürlich auch hier einen ganz speziellen Umgehen und ein ganz spezielles, wie soll ich sagen, in der Blickrichtung Befindlichkeit, also in dieser rumänischen Kultur, da muss man ja da zurückgehen, dass der Enescu das auch folkloristisch geprägt komponiert hat und auf Riten, Traditionen und Verbindlichkeiten eben dann eingegangen ist, die ihn als Kind befruchtet und beflügelt haben.
Ja, also ich finde es immer ganz interessant, auch bei Komponisten auf die akustischen Prägungen zu achten. Also womit, mit welchen Klängen, mit welchen klanglichen Umgebungen sind sie eigentlich aufgewachsen? Und da war das für Enescu sicher ganz wichtig, dass er eben in der Moldau, in dem nördlichen Rumänien aufgewachsen ist, in denen die ganz wunderbaren Kloster zu sehen sind und wo klösterliches Leben auch heute noch lebendig ist.
Ich meine, man muss da nochmal zum Gedanklichen kommen oder zu dem kommen, was ihn da inspiriert hat. Also diese Freude und Tränen, die wir von anderen Kulturen natürlich auch können, von der jüdischen Kultur. Aber hier in dem Falle ist es eben auf diesen Glockenklang, eben auf dieses Stück, auch auf diese Klaviersuite Nummer 3 ein bisschen fokussiert.
Ja, also wobei das ist jetzt wirklich eine Auslegung oder eine Deutung von mir. Also es geht jetzt um diesen Begriff im Rumänischen des Dor, was wir im Portugiesischen als Soldade kennen. Also das ist ein Zustand oder eine Gemütsverfassung, die Enescu als Traurigkeit inmitten von Freude beschreibt oder als unbestimmte, aber aufs Tiefste bewegende Sehnsucht. Und das ist etwas, was sich mir hier ganz stark mitteilt. Diese Musik ist von einer solch unerhörten Schönheit, aber auch Traurigkeit und Abschiedlichkeit. Es ist alles da hinein geflossen, ohne pathetisch zu sein. Es ist einfach, deckt für mich wirklich die vielen, vielen Facetten menschlicher Gemütszustände ab.
Dann also Carillon Nocturne aus der Suite für Klavier Nummer 3 von George Enescu mit Irmela Röke, aufgenommen in der Nikodemuskirche Berlin im November 2021. Thank you. Ja, das war Carillon Nocturne von George Enescu, der siebte Satz der Suite für Klavier Nummer 3, gespielt von Irmela Röke in der Nikodemuskirche Berlin. Im November 2021 haben wir aufgenommen und haben das gesendet als besondere Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur. Clocher Carillon war das ganze Projekt überschrieben, das Justus Beyer als Tonmeister dort in der Nikodemuskirche aufgenommen hat. Es gab Kompositionen von Messiaen, von Murail, von Michori, von Franz Liszt und Florent Schmidt. Ich danke Irmela Röke fürs Kommen und bin auch ein bisschen gespannt auf das nächste Projekt. Ich wünsche einen guten Abend.
Danke.